Der Versöhnungstag erinnert uns daran, dass wir mit Gott versöhnt werden müssen. Und diese Versöhnung kann allein durch das Opfer Jesu Christi erfolgen. Wir sehen also schon jetzt, dass der Versöhnungstag sich eigentlich hauptsächlich auf Jesus Christus bezieht, mit einer besonderen Erweiterung. Christus war bereits vor der Erschaffung des Menschen dazu bestimmt, für die Menschheit zu sterben und sie mit dem Vater zu versöhnen. Lassen Sie mich das noch einmal wiederholen. Noch bevor Christus den Menschen erschaffen hat, war er bereits dazu bestimmt, für den Menschen zu sterben. Und er wusste, dass es zu einer Versöhnung mit dem Vater würde kommen müssen. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 13 an und in Vers 8. Ich lese heute ausschließlich von meiner Reisebibel, der Lutherbibel 2009. Offenbarung 13 und Vers 8. Reisebibel deshalb, weil man sie so schön hier auf diese Weise transportieren kann. Und da lesen wir wie folgt. Und alle, die auf der Erde wohnen, beten es an. Es geht um das Tier, das noch kommen wird. Die beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Also hier bezieht sich die Grundlegung der Welt auf die Tatsache, dass Jesus Christus geschlachtet war, noch bevor die Welt gegründet wurde. Das stand bereits schon fest. Sie können nachher eine Stelle in Offenbarung 17, Vers 8 durchlesen, wo es darum geht, dass die Namen derjenigen, die in dieser Jetztzeit berufen werden, bereits schon vor Grundlegung der Welt stattfanden oder vielmehr feststanden. Aber das ist ein anderes Thema. Noch einmal gesagt, Jesus Christus war bereits dazu bestimmt, vor Grundlegung der Welt für Sie und für mich und für die ganze Welt getötet zu werden. Lesen wir nun Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Epheser Kapitel 1 und die Verse 3 bis 7. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat, wie er uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, durch die er uns begnadet hat in seinem geliebten Sohn. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir wurden vor Grundlegung der Welt erwählt. Und ich meine, wir, Sie und ich, setzen Sie ruhig Ihren Namen in diese Stelle ein. Vor Grundlegung der Welt wurden wir vorherbestimmt, in dieser Zeit berufen zu werden, Vergebung unserer Sünden durch den Tod Jesus Christus zu erlangen. Und von daher war der Tod Christi bereits vor Grundlegung der Welt bestimmt. Denn Gott wusste, dass der Mensch sündigen würde und von daher das Opfer Jesu Christi benötigen würde. Aber durch seinen Tod, durch den Tod Jesu Christi, können wir Versöhnung mit dem Vater erlangen. Denn durch unsere Sünde wurden wir abgeschnitten von Gott, dem Vater. Und so lesen wir in Römer Kapitel 5, die Verse 10 und 11. Römer Kapitel 5 und die Verse 10 und 11. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Schauen Sie, wir waren Gottes Feinde. Jeder von uns. Wir wurden zu Gottes Freunden. durch den Tod Jesu Christi. Die Feindschaft hörte auf. Die Bedeutung von Versöhnung kann sein, wieder Freund zu werden mit einer Person nach einer Periode der Feindschaft. Eine wichtige Bemerkung im Hinblick auf die Bedeutung des Versöhnungstages. Aber im Wort Versöhnung steckt auch das deutsche Wort Sohn. Deswegen haben wir gerade von der Sohnschaft gelesen. Es ist ein Prozess. Ein buchstäblicher Sohn oder eine buchstäbliche Tochter von Gott zu werden. Und ohne Christi Tod wären wir immer noch Gottes Feinde. Wir könnten niemals seine Freunde werden. Wir könnten niemals sein Sohn, seine Tochter werden. Mit anderen Worten, der Versöhnungstag beschreibt klar und deutlich unsere Versöhnung mit Gott. Er bezieht sich auf die Tatsache, dass es das Potenzial des Menschen ist, ein Sohn, eine Tochter von Gott, unserem Vater, zu werden. Aber der Versöhnungstag bezieht sich auf weitaus mehr als nur auf uns selbst. Wie wir das bereits schon in der Opferansage angedeutet bekommen haben, ist der Versöhnungstag ein Tag, der sich auf alle Menschen bezieht, auf die gesamte Welt. Es geht um die Versöhnung der Welt mit Gott dem Vater. Römer Kapitel 11 und Vers 15. Römer Kapitel 11 und Vers 15. Es geht hier um einige, die zunächst einmal sich abgeschnitten hatten von Gott. Und so heißt es hier, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, denn Gott hat auch einen Zeitplan, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Auch sie werden letztendlich ewiges Leben erlangen, diejenigen, die das Opfer Jesu Christi annehmen. 2. Korinther Kapitel 5 und die Verse 18 bis 20. 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 20. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus, was alles Christus erlitten hat, Gott der Vater hat es miterlebt. Gott der Vater war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Wir reden im Auftrag von Jesus Christus. Denn Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Eine Aufforderung auch an alle die, die letztendlich das Potenzial erlangen werden, Mitglieder der Gottfamilie zu werden. Wir bereiten heute schon diesen Boden darauf vor. Wir verkündigen heute schon zu einem Zeugnis das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes, der Familie Gottes, die herrschen wird auf dieser Erde. Schauen wir uns Kolosser Kapitel 1 an. Kolosser Kapitel 1, die Verse 19 bis 23. Kolosser 1, die Verse 19 bis 23. Denn es hat Gott gefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, in ihm, in Jesus Christus, und durch ihn alles versöhnt würde und zu ihm hin, indem er Frieden machte durch das Blut an seinem Kreuz, durch ihn, sei es was auf Erden oder was im Himmel ist, auch euch, die ihr einst entfremdet wart und Feinde nach der Gesinnung in bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Aber hier geht es noch weiter. Hier hört es nicht auf. Er fährt fort zu sagen in Vers 23, wenn ihr im Glauben bleibt, gegründet und fest und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel verkündet wurde, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Wie kann es sein, dass Menschen, die lange schon in der Kirche Gottes waren, die Wahrheit kannten, nicht im Glauben bleiben, sich verwirren lassen, abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Wie kann das sein? Nun, ein Grund ist sicherlich der, dass man sich auf falsche Lehren eingelassen hat, gerade auch durch das unsinnige Surfen auf dem Internet, und dass man insoweit Doktrinen angenommen hat von Dämonen, sich Satan wieder unterworfen hat, von dem man sich einst entfernt hatte. Wir warnen immer und immer wieder davor, sich von solchen falschen Lehren und Ideen fernzuhalten. Aber einige wissen es scheinbar immer besser. 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2 und die Verse 1 bis 2. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer oder die Versöhnung oder auch das Sündopfer für unsere Sünden. Aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Letztendlich starb Jesus Christus für die ganze Welt, sodass auch alle die, die zu ihm kommen werden, zu ihrer Zeit Mitglieder der Gottfamilie werden können. Der sogenannte goldene Vers der Bibel, den kennen wir ja alle, der sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben können. Und diese Entscheidung wurde getroffen, als ich, wie ich es eben gesagt habe, noch ehe der Mensch überhaupt erschaffen worden war. Gott hat Christus vor Grundlegung der Welt geliebt. Lesen wir dies in Johannes Kapitel 17 und Vers 24. Johannes 17 und Vers 24. Vater, das sagt Jesus Christus, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Noch bevor es irgendetwas gab, schauen Sie, Gott ist Liebe. Und das Verhältnis zwischen Gott, dem Vater und Jesus Christus war immer eines der Liebe. Der Liebe füreinander. Aber hier das Interessante, was man bedenken muss. Der Vater und Jesus Christus lieben uns mit der gleichen Liebe, die Gott, der Vater, für Christus hat. Vers 23. Johannes 17, Vers 23. Ich in ihnen, du in mir, damit sie vollkommen eins werden. Auf diese Einheit werden wir noch zu sprechen kommen. Damit sie vollkommen eins werden und die Welt erkennt, dass du mich geliebt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Haben Sie das mitbekommen? Dass du sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast, sagt Christus. Und dann noch in Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Und ich in ihnen. Wir sollen letztendlich die Liebe für den Nächsten haben, die gleiche Liebe, die Gott der Vater für uns hat, die gleiche Liebe, die Gott der Vater für Christus hat. Wenn man sich das anschaut, dann weiß man, was für einen weiten Weg wir alle noch vor uns haben. Aber das ist das Ziel, das Endprodukt. Nun, wie wir in der Opferansage bereits gehört haben, gab es eine alttestamentliche Zeremonie am Versöhnungstag. Und die wird natürlich in 3. Mose 16 beschrieben. Aber was beschreibt diese Zeremonie genau? Sie beschreibt Christi Tod. Sie beschreibt seine Auferstehung. Sie beschreibt seine Tätigkeit als unser Hohepriester. Sie beschreibt seine Wiederkunft, wenn die Versöhnung mit der Welt erfolgen wird. Es wird davon gesprochen, dass das Volk Israel stellvertretend für alle Menschen Entsühnung und Versöhnung mit Gott erfahren werden. Auch hier wiederum ist die Rolle von Jesus Christus von immenser Bedeutung. In Hebräer Kapitel 2 lesen wir Vers 17. Hebräer 2 und Vers 17. Daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Christus, unser Hohepriester, der die Sünden des Volkes sühnen würde. Wer war dieser Melchisedek, von dem man immer so hört? Melchisedek, der Abraham erschien. Nun, er war niemand anders als Jesus Christus, vor seiner Geburt als Mensch. Und so lesen wir diesen Hebräer Kapitel 7, die Verse 1 bis 4. Hebräer Kapitel 7 und Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem oder König von Jerusalem, Priester Gottes des Allerhöchsten, Gottes des Vaters, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkam und ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten gab von allem, erstens heißt er, oder dem Abraham den Zehnten gab von allem, erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, Jerusalem, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Der Einzige, auf den das zutrifft, kann nur Jesus Christus sein. Ist aber dem Sohn Gottes gleichgemacht, und man kann auch übersetzen, identisch. Er bleibt Priester in Ewigkeit. Vers 4. Seht aber, wie groß ist der, denn auch Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der eroberten Beute gab. Vers 8. Hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten. Dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Nicht lebte, lebt. Melchisedek lebt. Warum lebt er? Weil er Jesus Christus ist. Der einzige Mensch, der die Wiedergeburt erfahren hat, der ewig lebt. Und so lesen wir weiter in Vers 24. Dieser aber ist, der ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum hat. Und daher kann er auch diejenigen vollständig erretten, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer, um für sie einzutreten. Hier sehen wir die Rolle von Jesus Christus als unser Hohepriester, der für uns eintritt, wenn wir Hilfe brauchen. Wie ich sagte, am Versöhnungstag gab es eine Zeremonie. Da wurden zwei Ziegenböcke mit Losen ausgewählt. Und wie wir gehört haben, Gott zeigt uns durch diese Losauswählung, wer diese beiden Ziegenböcke sind. Nebenbei gesagt, nur in der Apostelgeschichte wird noch etwas von der Losauswählung gesagt. Danach gab es die nicht mehr, gibt es für heute bei uns auch nicht mehr, wenn wir den göttlichen Willen erfahren wollen. Aber das war damals der Fall und Gott zeigte durch das Los, wer diese Ziegenböcke sein sollten. Der eine Ziegenbock, der wurde genannt Los für den Herrn oder Los des Herrn oder Los dem Herrn im Hebräischen. La Adonai. Und der andere Ziegenbock, Los für Azazel oder La Azazel im Hebräischen. Und der erste Bock, der wurde als Sündopfer geopfert. Und der zweite Bock, dieser Azazel-Bock, der wurde lebendig in die Wüste geschickt. Nun, wir hatten immer schon verstanden in der Kirche, dass es sich bei dem La Adonai Gott oder La Adonai Bock um Jesus Christus gehandelt hat, der jetzt stellvertretend für die Sünden der Menschen starb. Dieser Bock wurde hingerichtet, wurde geschlachtet als Sündopfer. Und das Passa, wie wir gehört haben, bezieht sich auf uns heute, die wir heute gezeugte Christen sind. Der Versöhnungstag bezieht sich auf die gesamte Welt. Der Versöhnungstag ist ja erst nach der Wiederkunft Christi gegeben, was der symbolisiert. Dann wird die gesamte Welt Versöhnung erlangen. Das Problem ist, dass viele jetzt meinen, sie wüssten es natürlich besser, als was die Kirche Gottes seit vielen, vielen Jahren gepredigt hat. Und sie sagen, nein, auch der Azazel-Bock der bezieht sich auf Jesus Christus. Es ist natürlich totaler Unsinn, weil der Azazel-Gott oder der Azazel-Bock, der wurde ja gar nicht geschlachtet. Der wurde lebendig hinweggeführt. Sündenvergebung kann aber nur durch das Vergießen von Blut erfolgen. So dann, warum sollte sich das auch auf Christus beziehen? Warum dann überhaupt zwei Böcke? Der eine Bock, der sich auf Christus bezieht, der ist ja gestorben für unsere Sünden. Es ist natürlich interessant, dass wiederum hier Menschen Christus mit Satan verwechseln. Denn der Azazel-Bock bezieht sich klar und deutlich auf Satan, den Teufel. Und die Symbolik ist klar. Er wird von einem lebendigen Mann hinweggeführt, wie auch der Engel dann im Buch der Offenbarung den Satan für 1000 Jahre bindet. Aber warum jetzt diese Zeremonie? Christus starb für unsere aller Sünden. Nicht nur für einige. Er starb für alle Sünden, die wir begangen haben, wenn wir sie bereuen. Aber schauen Sie, Satan ist auch verantwortlich für einige der Sünden, die wir begehen. Nun, Christus starb für sie alle. Aber gleichwohl wird die Verantwortung der Sünden, die Satan hat, durch seine ewigen Täuschungen, die werden zurückgelegt auf sein Haupt. Wir müssen verstehen, dass die Zeremonie, wenn der Hohepriester auf dem Haupt des Azazel-Bockes die Sünden bekennt, hier geht es dann nicht um Vergebung. Hier geht es darum, dass die Sünden weggeschafft werden. Es geht um Verantwortung. Wir werden dadurch total und völlig befreit von der Versklavung, in die uns Satan gebracht hat. Es gibt dann keine Versklavung mehr. Wie gesagt, eine Vergießung des Blutes ist nicht stattgefunden hier. Mit anderen Worten, eine Vergebung ist nicht stattgefunden. Auch für diesen Azazel-Bock natürlich nicht. Denn der hat ja, wie wir wissen, Satan hat ja die unvergebbare Sünde begangen. Von daher, da er nicht bereut, wird er auch keine Vergebung erlangen. Und das ist die Gefahr für uns Menschen heute. Wenn wir zu dem Punkt gelangen, wo wir nicht mehr bereuen wollen, weil uns die Welt so sehr behagt, dass wir da leben wollen und uns interessiert die Wahrheit Gottes nicht mehr, dann wird es auch keine Vergebung mehr geben. Warum? Gott kann nicht vergeben, wird nicht vergeben, wenn wir nicht bereuen. Das ist die unvergebbare Sünde. Die Versöhnung, von der ich hier spreche, die wird in der englischen Sprache auch mit Atonement beschrieben. Oder, wie Herr Armstrong es sehr deutlich gemacht hat, At-One-Ment. Mit anderen Worten, man wird eins mit Gott. Man wird eins mit Gott. Eine Beziehung zwischen Gott und der Menschheit wird wiederhergestellt, wird deutlich und möglich gemacht. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 12 an, die Verse 9 bis 12. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 9. Der große Drache, ja, Satan der Teufel, die alte Schlange, die Eva verführte. Der große Drache wurde hinausgeworfen, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt, der die ganze Welt verführt. Und hier sehen wir die Verantwortung, die jetzt auf Satan zurückgelegt wird, wenn Christus zurückkommt. Er wurde auf die Erde geworfen. Das ist jetzt vor der Wiederkunft Christi. Und seine Engel wurden mit ihm dorthin geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme, die ihm sagte im Himmel, nun sind das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes gekommen und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder hinabgeworfen ist, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Satan verklagt uns ständig. Und es ist von daher wichtig, dass wir, wenn wir sündigen und unsere Sünde erkennen, sie so bald wie möglich bereuen, sodass Satan keinen Grund mehr hat, uns zu verklagen. Vers 11. Sie haben überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses, haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. Vers 12. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Wenig Zeit. Seine Zeit ist kurz. Diese Stelle beschreibt den Augenblick kurz vor der großen Trübsal. Vielleicht schon, als die große Trübsal begonnen hat. Wir wissen es nicht genau. Aber die Zeit ist kurz. Satan weiß das. Wissen wir das? Römer 16, Vers 20. Römer 16 und Vers 20. Auch hier wird die Versöhnung angesprochen. Der Gott des Friedens wird den Satan in Kürze unter eure Füße treten. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Satans Zeit ist kurz. Sie ist bemessen. Der Augenblick, wenn der Engel kommt, um ihn in den Abgrund zu werfen, dort ins Gefängnis zu schmeißen, wird bald erscheinen, wird bald kommen. Schauen wir uns Apostelgeschichte 26 an. Denn wir müssen nicht mehr unter der Herrschaft Satans sein. Apostelgeschichte 26, die Verse 17 und 18. Das ist das, was Christus dem Paulus sagte. Ich will dich erretten vom Volk und von den Nationen, unter die ich dich jetzt sende, um ihre Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, um Vergebung der Sünden zu empfangen und das Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Aber dieser Glaube muss bestehen bleiben, sonst hört die Heiligung auf. Mit der Macht von Satan wird es bald aus sein. Und damit beginnt die völlige Versöhnung der Welt mit Gott, die wiederum durch das Opfer Jesu Christi ermöglicht wurde und wird. Und Christus hat uns heute bereits schon von der Macht des Satans befreit. Er hat uns heute bereits schon Versöhnung mit Gott dem Vater ermöglicht. Kolosser Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Kolosser Kapitel 1 und Vers 13. Es ist nicht Zukunft, was hier beschrieben wird, es ist Gegenwart. In gewisser Weise bereits schon Vergangenheit. Er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet. Jetzt schon, heute schon. Und er hat uns bereits jetzt schon ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Wir sind bereits schon jetzt unter den Bedingungen des Reiches Gottes. Wir leben bereits schon dieser Herrschaftsstruktur gemäß, sollten es zumindest. Und es heißt in Vers 14, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Ohne diese Erlösung durch sein Blut könnten wir das gar nicht behaupten, hier was da geschrieben steht. Wir wären in keinster Weise von der Macht der Finsternis errettet worden. Wir waren Sklaven Satans. Die meisten Menschen heute sind es immer noch. Wir müssen heute keine Sklaven Satans mehr sein. Wir dürfen es auch gar nicht. Aber nur alleine durch Gott, den Vater und Jesus Christus ist diese Befreiung von der Sklaverei überhaupt möglich. Hebräer Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Hebräer 2, die Verse 14 und 15. Weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, ist auch er daran gleichermaßen beteiligt, um durch den Tod den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hatte, nämlich den Teufel, und um die zu erlösen, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben in Knechtschaft gehalten wurden. Ja, Satan hielt uns in Knechtschaft durch die Angst des Todes, weil wir ja nicht wussten, was nach dem Tod geschehen würde. Nun, wir wissen es heute. Wir sollten nicht mehr Knechte von Satan und seiner Macht und seinen Ideen sein. Wie kann man zurückkehren in diese falschen Ideen, aus denen einmal man herausgekommen ist? Der Teufel war ein Mörder von Anfang an, ein Lügner von Anfang an. Er hat die Menschheit verführt, die gesamte Welt. Und die Sünde bringt die Todesstrafe nach sich, die Strafe des ewigen Todes. Und deswegen hat Satan über uns Herrschaft gehabt. Wir waren nicht Gottes Kinder, wir waren die Kinder von Satan, dem Teufel. Johannes Kapitel 8, Vers 44. Johannes Kapitel 8 und Vers 44. Da sagte Christus damals, den Juden seiner Zeit, er sagte es allen Menschen, damals wie heute, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Und er ist ein Mörder von Anfang an. Er stand nicht in der Wahrheit, er steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn Sie meinen, Sie könnten sich Doktrinen anschauen, die der wahren Doktrin entgegenstehen, dann müssten Sie verstehen, dass diese Doktrinen von Satan kommen und von niemandem sonst. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Gott kann nicht lügen. Die Lüge begann mit Satan, dem Teufel. So war der Mensch versklavt. Der Teufel hatte den Menschen versklavt. Christus kam, um diese Versklavung, diese Gefangenschaft zu beenden, indem er für uns starb. Den sogenannten Preis für unsere Beendigung der Versklavung bezahlt hat. Er hat uns von der Sünde, er hat uns von Satan befreit. Aber wenn wir weiterhin sündigen, willentlich, wissentlich, mutwillig, wenn wir uns wieder von der Wahrheit abwenden, die wir einmal erkannt haben, dann begeben wir uns wieder unter die Herrschaft von Satan, dem Teufel. Und wenn wir nicht bereuen, dann hat er gewonnen. 2. Timotheus Kapitel 2. 2. Timotheus Kapitel 2 und die Verse 24 bis 26. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern freundlich gegen alle sein, fähig zu lehren, Böses zu ertragen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Vielleicht gibt ihnen Gott Buße oder besser Reue, um die Wahrheit zu erkennen, besser wiederzuerkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Schlinge des Teufels, von dem sie für seine Absichten gefangen wurden. Ihr werdet es heute schon in der Gefangenschaft Satans. Wir wurden aus dieser Gefangenschaft herausgeholt und begeben uns wieder in sie hinein. Wenn wir das wiederholen, wenn wir das wieder tun, aus dem wir herausgekommen sind. Und so wird uns klar und deutlich in Jakobus Kapitel 4 etwas gesagt, wie wir uns verhalten müssen. Jakobus Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. Jakobus Kapitel 4 und Vers 6. Er gibt uns aber reichlicher Gnade. Darum sagt sie, die Schrift, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel und dann flieht er von euch. Wenn man sich mit dem Teufel einlässt, dann flieht er keineswegs von uns. Naht euch zu Gott, Vers 8, dann naht er sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder, heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen, tragt Leid und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn und dann wird er euch erhöhen. Was wird hier besonders beschrieben? Leid tragen, Trauer tragen, sich demütigen. Wir müssen uns unter die Hand Gottes begeben. Wir müssen Satan widerstehen. Wir dürfen Satan nie Raum geben, selbst nicht in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Epheser Kapitel 4, Vers 27. Epheser Kapitel 4 und Vers 27. In allem, was wir tun, in allem, was wir denken, sagt uns Paulus, gebt auch dem Teufel keinen Raum. In dem Augenblick, wenn wir beginnen, eine kleine Tür zu öffnen, in den kleinen Finger zu reichen, wie wir wissen, dann wird er die ganze Hand ergreifen, dann wird er durch die Tür hindurch in unser Leben eindringen. Gebt dem Teufel keinen Raum, auch nicht in unserem Herzen. Wir müssen vielmehr den Kampf mit Satan beständig führen. Epheser Kapitel 6, eine sehr bekannte Stelle, natürlich. Epheser 6, die Verse 10 bis 13. Da heißt es, zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke, nicht unserer eigenen Stärke, die hilft uns gar nichts. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge und Anläufe des Teufels bestehen könnt. Die sind listig, die sind nicht so ohne weiteres bemerkbar. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Beherrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. Und er sagt dann, so steht nun. Und dann wird die Waffenrüstung Gottes näher beschrieben. Warum tun wir das manchmal nicht? Warum meinen wir, wir könnten das alles aus unserer eigenen Kraft heraus bewerkstelligen? Wir brauchten jetzt nicht die Waffenrüstung Gottes, der uns ja nun sagt, haltet euch fern von diesen falschen Ideen, von diesen falschen Lehren, diesen falschen Dingen. Meint nicht, ihr seid klüger als die, die schon viele Jahre lang als treue Prediger in Gottes Kirche fungiert haben. Einige, die meinen, ach, ich habe jetzt was gelernt, das wissen die noch nicht. Das hat mir Gott offenbart. Aber die Prediger, die haben das noch nicht kapiert, muss ich denen mal dann mitteilen. Wie wir eben gelesen haben, Gott wird uns den Sieg über Satan in Kürze schenken, wenn wir treu bleiben, wenn wir nicht aufgeben. Nun, wir wissen auch aus der Zeremonie, aus 3. Mose 16, auch aus anderen Stellen, dass die Menschen an diesem Tage, diesem Versöhnungstag, fasten sollten. Schauen wir uns einmal das an, wie es hier in 3. Mose 16, die Verse 29 bis 30 in der neuen Lutherbibel 2009 beschrieben ist. 3. Mose 16, die Verse 29 und 30. Da heißt es, auch das soll eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen. Wir hatten eben von Demütigen im Jakobusbrief gelesen. Und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremder, der unter euch wohnt. Denn an diesem Tage wird für euch Sühnung vollbracht oder Versöhnung erzeugt, damit ihr gereinigt werdet. Von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Vers 31. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein. Heute ist ein jährlicher Sabbat, an dem man ruhen soll. Und ihr sollt eure Seelen demütigen. Und das sei eine ewige Ordnung. Nun, wir sind heute geistliche Israeliten. Das war eine ewige Ordnung für Israel. Als geistliche Israeliten stehen wir nach wie vor unter dieser Verpflichtung, diesen Versöhnungstag zu halten, und zwar in der Weise, wie er von Gott angeordnet wurde, mit Fasten, mit Demütigen, auf das ich gleich eingehen werde. Aber zunächst einmal wird auch das bezweifelt. Ich bekomme laufend Memos von Leuten, die sagen, wir sind keine geistlichen Juden, wir sind keine geistlichen Israeliten, das trifft für uns heute gar nicht mehr zu. Nun, was sagt Christus zu dieser Frage? Galater Kapitel 3, wie hat er den Paulus inspiriert, Folgendes zu schreiben? Galater Kapitel 3 und Vers 29. Ihr aber seid Christi. Wenn ihr Christi seid, dann seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. An wen sind die Verheißungen ergangen? An Abraham und seine Nachfahren. Aber wenn wir zurückkehren zu Vers 28, da wird noch etwas weiteres Interessantes gesagt. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer oder besser eins in Christus Jesus. Also keine Unterscheidung zwischen Jude und Grieche. Man kann nicht sagen, ach, der Jude, der muss das jetzt tun, aber der Grieche, der braucht es nicht. Nein, wir sind alle geistliche Juden. Und das wird auch deutlich, zum Beispiel in Johannes 4 und Vers 22. Denn wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten Sie und ich gar keine Zukunft. Dann wären wir nach wie vor in unseren Sünden. Johannes 4 und Vers 22. Was sagte damals Jesus Christus zu der Frau am Brunnen, der Samariterin? Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Also die Nicht-Juden wussten nicht, was sie anbeteten. Wir wissen aber, was wir anbeten, sagt Christus, denn das Heil kommt von den Juden. Ja, wenn Sie meinen, Sie seien kein geistlicher Jude, dann haben Sie auch das Heil nicht. Können Sie es gar nicht haben. Weiter, Römer Kapitel 2, Vers 28. Römer Kapitel 2 und Vers 28. Und hier wird klar und deutlich gesagt, wer im Neuen Testament als ein Jude beschrieben ist. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, darum geht es nicht. Auch das ist nicht die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, darum geht es auch nicht. Sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Wir sind geistlich beschnittene Juden, wenn Sie so wollen. Aber wir sind geistliche Juden. Vers 29. Sondern, also das habe ich gerade gelesen, der ist ein Jude, der es inwendig ist. Mit anderen Worten, die Idee, dass man das jetzt verwerfen kann und sagen kann, ja, wir sind gar keine geistlichen Juden, wir brauchen uns nicht das zu halten, was im Alten Testament geschrieben steht, ist total auch wiederum eine Doktrin von Satan, dem Teufel. Nun, wir hatten gelesen in der Übersetzung der Neuen Lutherbibel, dass wir uns demütigen sollen an diesem Tag. Viele übersetzen hier Fasten. Sie können das zum Beispiel in der Hoffnung für alle nachlesen, in der Zürcher Bibel, in der Menge Bibel. Die übersetzen das Wort demütigen mit Fasten. Und das ist auch richtig, denn das ist die eigentliche Bedeutung. Es heißt zwar im Hebräischen demütigen, oder das Wort ist Anah, A-N-A-H, aber Fasten ist klar und deutlich damit gemeint. Und so ziemlich jeder Bibelkommentator hat das auch verstanden. In 5. Mose 8 und Vers 3, da lesen wir die deutliche Verbindung. 5. Mose 8 und Vers 3. Da heißt es, Gott demütigte dich und ließ dich hungern. Und dann speiste er dich mit Manna, das du und deine Väter nicht gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also die Gleichsetzung zwischen sich demütigen und fasten ist eindeutig. Aber auch in Psalm 35 lesen wir Vers 13. Psalm 35 und Vers 13. Das heißt hier, ich zog einen Sack an, wenn sie krank waren, kasteite mich mit Fasten und betete stets von Herzen. Kasteite mich mit Fasten, im Englischen heißt es hier, ich demütigte mich mit Fasten. Und das ist genau damit gemeint. Wir demütigen uns vor Gott, wenn wir fasten. Und Fasten steht oft, nicht nur, aber oft im Zusammenhang mit Weinen und Klagen und Leidtragen, was ja Jakobus auch beschrieben hat. Er sagt, weinet und heult und klaget und demütigt euch unter die Hände Gottes. Warum weinen und klagen und Leidtragen? Es geht um unsere Schuld. Es geht um die Schuld des Menschen, über die wir traurig sind. In Nehemia Kapitel 1 lesen wir Vers 4. Nehemia Kapitel 1 und Vers 4. Als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte. Und ich trug einige Tage lang Leid und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Es ging hier darum, dass er diese schreckliche Nachricht erhielt, wie es den Juden in Jerusalem ging. Er zeigte Gott damit, wie ernst es ihm war und wie viel Leid er trug für seine Mitmenschen. Esther Kapitel 4. Esther Kapitel 4 und Vers 3. Und in allen Ländern, an welchen Ort das Wort und Gebot des Königs gelangte, mit anderen Worten, jetzt sollten die Juden getötet werden, da war ein großes Klagen unter den Juden und viele fasteten, weinten, trugen Leid, lagen in Säcken und in der Asche. Auch hier wiederum der deutliche Zusammenhang zwischen Fasten und Leidtragen. Psalm 69, Vers 11. Psalm 69 und Vers 11. Ich weinte bitterlich und fastete. Und man spottet noch über mich. Er hat für andere gebeten, er hat für andere gefastet und der Dank war, dass man ihn verspottete. Aber das war kein Grund dann für David aufzuhören mit dem, was er tat. Und dann noch 1. Könige, Kapitel 21. 1. Könige 21, die Verse 27 bis 29. Hier geht es um den König Ahab, einen der schlimmsten Könige in der ganzen Geschichte der Bibel. Aber selbst der hat sich zumindest etwas geändert hier. Als aber Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider, legte einen Sack um seinen Leib, fastete und schlief im Sacktuch und ging bekümmert einher. Und das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbiter, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir beugt oder demütigt? Weil er sich nun vor mir beugt, will ich das Unglück nicht zu seinen Lebzeiten kommen lassen, aber zu den Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unglück über sein Haus bringen. Seine Demut, die auch mit Fasten einherging, bewirkte, dass zunächst einmal Gott die Strafe, die er angekündigt hatte, nicht zu seinen Lebzeiten bringen würde. Nun, eine ganz besondere Stelle zum Fasten findet sich in Matthäus Kapitel 9. Matthäus Kapitel 9, die Verse 14 bis 15. Und da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sagten, ja, warum fasten wir und die Pharisäer so viel? Und deine Jünger, die fasten überhaupt nicht. Und Jesus sagte zu ihnen, Vers 15, wie können die Freunde des Bräutigams Leid tragen? Schauen Sie hier den Zusammenhang wieder. Fasten, Leid tragen. Solange der Bräutigam bei ihnen ist. Aber die Zeit wird kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird und dann werden sie fasten. Dann ja, dann war nämlich der Grund zum Leidtragen gegeben. Schauen Sie, die Jünger brauchten damals nicht zu fasten, weil Christus bei ihnen war. Sie brauchten nicht zu fasten, um Gott näher zu kommen, weil Christus, der Immanuel, bei ihnen war. Aber sie würden fasten, nachdem Christus in den Himmel aufgenommen sein würde. Und dann wird noch etwas mehr gesagt über die Art des Fastens, die Motivation des Fastens. Warum? Matthäus Kapitel 6, Vers 16. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Stoff, denn der Lappen reißt doch wieder vom Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht den neuen Wein in alte Schläuche, sondern sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so werden sie beide miteinander erhalten. Der Zusammenhang ist das Fasten. Er hat gerade vom Fasten gesprochen. Es geht darum, dass man Lohn für das Fasten erhält, doch dieser Lohn kommt vom Vater, nicht von den Menschen. Es geht darum, dass wir eine neue Motivation, eine neue Einstellung zum Fasten haben müssen. Es darf keine Frage der Routine sein. Und das ist ganz besonders verführerisch am Versöhnungstag. Ah ja, wir müssen ja fasten, von daher fasten wir halt mal. Ohne irgendwie die Bedeutung des Fastens, gerade auch am Versöhnungstag, zu erkennen. Wir müssen ein anderes, ein besseres Verständnis zum Fasten gewinnen. Aus richtiger Motivation heraus fasten. Schauen Sie, die Pharisäer, die dachten, man fastet und man wird automatisch dafür von Gott gesegnet. Das macht einen automatisch gerecht. Und das ist keineswegs der Fall. Die berühmte Stelle in Lukas Kapitel 18, schlagen wir die uns kurz einmal auf, da wird davon gesprochen, wie hier ein Pharisäer sich brüstet vor Gott, wie gerecht er ist. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Und dann sagte er, nämlich Christus, zu einigen, die sich einbildeten, gerecht zu sein. Und die anderen verachteten. Das ist nämlich immer das Problem. Man ist selbst gerecht, die anderen sind nicht so gerecht wie ich. Mit anderen Worten, die sind weniger gerecht oder die sind halt weniger von Gott gesegnet. Und er sagte ihnen dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen in den Tempel hinauf, um zu beten. Einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Das Gebet hat noch nicht einmal die Decke erreicht. Der betete bei sich selbst: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber und Ungerechte und Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche. Und ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Aber der Zöllner stand etwas entfernt, wollte auch die Augen nicht zum Himmel aufheben, sondern schlug an seine Brust und sagte: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wer sich selbst demütigt vor Gott, der wird erhöht werden. Aber dieser Pharisäer hatte keine Ahnung von der wahren Motivation des Fastens, warum er überhaupt fasten sollte. Er hat es als Routine angesehen und gedacht, ja, dadurch bin ich jetzt gerecht vor Gott. Was hat er in Wirklichkeit getan? Er fastete mit Hader, mit Neid, mit Zank, mit Selbstgerechtigkeit. Und was sagt uns Jesaja in Kapitel 58, angefangen Vers 1? Wenn das nämlich die Motivation ist, dann ist das Fasten absolut nutzlos. Eine totale Zeitvergeudung. Jesaja 58, Vers 1. Rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune, verkünde meinem Volk ihre Übertretungen, dem Hause Jakob ihre Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen meine Wege wissen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit schon getan und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hätte. Ich mag diese Übersetzung hier sehr gern und sehr gut. Sie fordern von mir Recht und wollen mit ihrem Gott rechten, schreibt die Lutherbibel 2009 hier. Wie wahr das ist. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum tun wir unserem Leibe weh und du willst es nicht wissen? Seht, wenn ihr fastet, so geht ihr doch eurem Geschäfte nach und treibt alle eure Arbeiter an. Seht, ihr fastet, aber ihr hadert und zankt und schlagt mit gottloser Faust. Wie ihr es jetzt macht, da fastet ihr nicht so, dass eure Stimme in der Höhe gehört würde. Sollte das ein Fasten sein, das mir gefällt, wenn ein Mensch seinen Leib bei Tag plagt oder seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf oder auf einem Sack und in der Asche liegt? Das Äußere war da wichtig in diesem Augenblick, den Menschen nicht das Innere. Wollt ihr das ein Fasten nennen, einen Tag, der dem Herrn angenehm wäre? Das ist aber ein Fasten, das mir gefällt. Löse, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass los, die du unterjochst. Gib frei, die du bedrängst. Reiß jedes Joch weg und so weiter und so fort. Es geht um eine Haltung, die sich ändern muss aufgrund des Fastens. Die kann nicht die gleiche Haltung bleiben. Man hat dann routinemäßig gefastet und dann hat man sich insoweit bei Gott für gerecht gezeigt, meint man. So läuft es eben nicht. Wir fasten, um Gott näher zu kommen. Die Menschen in Ninive fasteten, bereuten und wurden zunächst einmal nicht zerstört. In Joel lesen wir auch, dass gesagt wird, weint und trauert und bittet zu Gott mit Fasten. Vielleicht wird Gott euch vor der kommenden großen Trübsal bewahren. Wir müssen aber zunächst einmal eine Änderung in unserem eigenen Leben bewirken. Eine Änderung unserer Lebensweise muss erfolgen. Wenn wir zurückkehren in die Welt, aus der wir gekommen sind, dann können wir noch so lange fasten, wie wir wollen. Das bringt absolut nichts. Und so kann uns Fasten heute helfen, Versöhnung mit Gott zu erlangen. Die Zeit wird kommen, wenn wir völlig mit Gott eins sein werden. Völlig so denken und fühlen und handeln werden wie Gott. Ich sagte eben schon im Englischen das Wort Atonement, eins zu sein mit Gott. Eine Bedeutung des Versöhnungstages. Schauen wir uns einmal Johannes Kapitel 10 an und Vers 30. Johannes Kapitel 10 und Vers 30. Was sagt Christus hier über sich und seinen Vater? Und können wir das auch sagen? Ich und der Vater sind eins. Sind wir eins mit Gott, dem Vater und Jesus Christus? 5. Mose Kapitel 6 hat eine interessante Stelle, die von vielen schwer verstanden wird und auch falsch interpretiert wird. 5. Mose 6 und Vers 4. Da heißt es, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein, wie es die neue Lutherbibel 2009 bringt. Andere Übersetzungen haben hier, der Herr, unser Gott, ist eins. Ja, wie kann das sein? Wie kann das sein? Nun, es kann deshalb sein, weil das Wort Herr, Yahweh, im Hebräischen, sich sowohl auf Gott den Vater als auch auf Jesus Christus beziehen kann. Und wir haben in unserer Broschüre über das Buch Sacharja einige dieser Stellen angeführt, aber ich möchte hier kurz auf Sacharja Kapitel 2 eingehen, um dies deutlich zu machen. Sacharja Kapitel 2 und Vers 12. Nun, man muss diese Stellen aufmerksam lesen. Die meisten lesen drüber weg und sehen gar nicht, was hier überhaupt geschrieben steht. Sacharja 2 und Vers 12. Denn so sagt der Herr Zebaoth. Das ist jetzt, was der Herr Zebaoth sagt. Nach der Herrlichkeit hat er mich, also der Herr Zebaoth spricht, hat er mich zu den Nationen gesandt. Wer hat den Herrn zu den Nationen gesandt, die euch beraubt haben? Denn wer euch antastet, tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich will meine Hand über sie schwingen, damit sie denen zur Beute werden, die ihnen gedient haben. Und ihr sollt erkennen, dass mich der Herr Zebaoth gesandt hat. Also der Herr Zebaoth sagt, mich hat der Herr Zebaoth gesandt. Zwei Persönlichkeiten, beide mit Herr Zebaoth identifiziert. Sowohl der Vater als auch der Sohn. So heißt es in Vers 14, freue dich, sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will in deiner Mitte wohnen, sagt der Herr, klar und deutlich, Jesus Christus. Und zu dieser Zeit werden viele Nationen zum Herrn gebracht und sie werden mein Volk sein, klar und deutlich, Jesus Christus, und ich will in seiner Mitte wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich, Jesus Christus, der Herr Zebaoth, Gott der Vater, zu ihr gesandt hat. Eine weitere Stelle, Kapitel 3 und Vers 2. Und der Herr sagte zum Satan, der Herr sagte zum Satan, der Herr schelte dich. Nicht ich schelte dich, der Herr schelte dich. Eine weitere Persönlichkeit wird angesprochen. Sowohl der Vater als auch der Sohn werden mit dem Herrn, Yahweh, in der Bibel beschrieben. Es gibt da noch mehrere Stellen, auf die ich hier jetzt nicht unbedingt eingehen will. Auch im Neuen Testament wird es deutlich, dass Jesus Christus vielfach als der Herr beschrieben wird. Und er war der Herr des Alten Testamentes, denn er war derjenige, der direkt mit den Menschen umging. Aber er war von Gott dem Vater gesandt. Er tat immer nur das, was Gott der Vater ihm auftrug. In diesem Zusammenhang nun denken wir an die Aussage von Christus, der sagte, der Vater und ich sind eins. Und wie es in 5. Mose heißt, Gott ist eins. Es geht nicht um eine Gottpersönlichkeit, es geht um die Einheit. Sowohl der Herr, der Vater, als auch der Herr, Jesus Christus, sind eins. Wir lesen dies auch in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17 und Vers 11. Da sind Leute draußen wieder, die halten den Versöhnungstag nicht, die machen Krach. Aber das ist die Welt, in der wir leben. Ich hoffe, die Kamera nimmt das nicht alles auf. Johannes 17, Vers 11. Ich bin nicht länger in der Welt, sie aber bleiben in der Welt. Jedoch ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte die, die du mir gegeben hast, in deinem Namen, damit sie eins sind, so wie wir. Wir in Gottes Kirche sollen die gleiche Einheit haben, die gleiche Liebe, die gleiche Anteilnahme füreinander, wie Gott, der Vater und Jesus Christus eins sind. Vers 20. Johannes 17 und Vers 20. Ich bitte aber nicht alleine für sie, sondern auch für die, die du durch oder die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins werden. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins werden, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, das ist bereits eine feststehende Situation, damit sie eins werden, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, damit sie vollkommen eins werden und die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Schauen Sie, er redet hier von der Gegenwart. rede ich hier nicht nur von der Tatsache, dass wir, wenn wir alle im Reich Gottes sind, in der Familie Gottes total eins sein werden, natürlich, mit Gott, dem Vater und Jesus Christus. Aber die Welt soll es heute schon bemerken, an uns. Wie sagt Paulus, wenn ihr euch gegenseitig beißt und fresst, ja, wie soll ihr dann irgendwie in würdiger Weise auch das Passah nehmen können? Einige haben das Passah genommen über die Jahre hinweg. Man muss sich fragen, mit welcher Einstellung? Weil nämlich einige weg sind. Es ist eine gefährliche Sache, Gott zu spotten. Eine gefährliche Sache. Philipper 2 und Vers 2. Philipper 2 und Vers 2. Hier wird auch ein bisschen erklärt, was mit Einssein gemeint ist. Dann erfüllt meine Freude, sagt Paulus, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Unser Ziel ist, ins Reich Gottes einzugehen. Aber wir müssen es mit der Liebe haben, die Gott hat. Denn er hat ja seine Liebe in unser Herz gegossen durch den Heiligen Geist, wie wir lesen. Eine einmütige, gleichgesinnte Haltung haben, ist das, wovon die Bibel spricht. Galater Kapitel 3 und Vers 28. Galater 3 und Vers 28. Ja, das hatte ich eben schon gelesen. Aber lesen wir es noch einmal in dem Zusammenhang. Da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Das heißt hier einer, aber bessere Übersetzung wäre eins. Wir sind alle eins in Christus Jesus. Was heißt es in Amos 3 und Vers 3, eine Stelle, die Sie alle kennen, die brauchen sich nicht aufzuschlagen. Wir können zwei miteinander wandern, es sei denn, sie seien untereinander in Übereinstimmung. Ja, wenn der eine das glaubt, der andere glaubt das, wie kann es da eine Übereinstimmung geben? Eine Einigkeit. Deswegen, wie ich schon sagte, lasst eure Finger von dem Surfen auf dem Internet, um neue Lehren herauszufinden, die Kirche Gottes ja noch nicht von Gott erhalten hat. Johannes Kapitel 11, die Verse 51 und 52. Johannes 11, die Verse 51 und 52. Hier war eine Aussage des hohen Priesters damals, der prophetisch geredet hat. Wusste selbst nicht so recht, was er sagt, aber er war inspiriert, es zu sagen. Vers 51 sagt er aber nicht aus sich selbst heraus, sondern er weissagt er, weil er in jenem Jahr Hohepriester war. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk alleine, sondern auch um die Kinder Gottes, die zerstreut waren, in eins zusammenzubringen. Und das ist genau auch unsere heutige Aufgabe, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, sodass einige noch zur Reue kommen, bekehrt werden können, den Heiligen Geist erhalten können, bewahrt werden können vor der schrecklichen Zeit, die kommen wird. Und natürlich auf der anderen Seite, denen in der Kirche zu helfen, bei der Stange zu bleiben. Und gleichwohl werden es einige geben, die es nicht tun, weil sie ihre eigenen Auffassungen haben und Ideen und nicht hören wollen und meinen, sie wüssten alles besser. Römer Kapitel 5 und Vers 11. Römer Kapitel 5 und Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir nun die Versöhnung empfangen haben. Wir sind bereits mit Gott versöhnt. Das gilt für diejenigen, die die Erstlinge sind heute. Aber die Welt, die ganze Welt, wird letztendlich auch Versöhnung erfahren, wenn Christus zurückkommt, wenn Satan gebunden ist, wenn dieser schlimme, schreckliche Einfluss Satans nicht mehr besteht, wenn ihnen das Herz, der Verstand, der Geist geöffnet wird, sodass sie die Wahrheit erkennen können, sodass sie dann bereuen können, was sie getan haben, wenn sie begreifen, was sie alles getan haben. Und dass sie dann eine Beziehung mit Gott aufbauen können, die sie bislang nie haben aufbauen können, weil sie eben nicht berufen waren. Zurückkehren zu 3. Mose Kapitel 16, zu dieser Zeremonie, da wird zum Schluss Folgendes gesagt. Und das macht deutlich, wobei es in dieser Zeremonie eigentlich geht. 3. Mose 16, angefangen Vers 29. Auch das soll euch eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen, keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremder, der unter euch wohnt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung vollbracht oder Versöhnung. Damit ihr gereinigt werdet von allen euren Sünden, werdet ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Ich las die Stelle eben schon, ich lese sie aber jetzt aus gutem Grunde noch einmal. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein und ihr sollt eure Seelen demütigen, das ist eine ewige Ordnung. Solche Sühnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt und dessen Hand man gefüllt hat, damit er an seines Vaters statt Priester sei. Es heißt dann zum Schluss von Vers 33, und für die Priester und für das alles Volk der Gemeinde soll er Sühnung vollziehen. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, Vers 34, dass ihr für die Kinder Israel einmal im Jahr Sühne vollzieht oder besser Versöhnung herbeibringt, wegen aller ihrer Sünden. Für das Haus Israel, für die gesamte Menschheit letztendlich, einmal im Jahr, am Versöhnungstag, wurde diese Zeremonie abgehalten. Sie deutet darauf hin, dass wir heute Pioniere sind. Und da werden wir viel noch am Laubhüttenfest dazu hören. Pioniere. Aber die gesamte Welt, die gesamte Menschheit wird die Möglichkeit erlangen, das zu erreichen, was wir heute bereits schon erreichen können, erreichen sollten und behalten. Nicht abfallen, nicht weggehen. Wir wissen, ein Abfall wird kommen. Und wir hoffen natürlich, dass es keinen trifft, den wir kennen, aber das ist leider illusorisch. Es wird einige treffen. Es geht aber auch um uns. Wir müssen bei allen Widerwärtigkeiten klar und deutlich bei dem Glauben bleiben, den Gott uns gegeben hat. Egal, was um uns herum geschieht. Wenn Sie noch mehr wissen wollen über unsere Festtage Gottes, die wir halten, wir haben ja diese Broschüre, die Bedeutung von Gottes heiligen Herbstfeiertagen, wäre vielleicht sinnvoll, die noch zu lesen, gerade auch im Hinblick auf das Laubhüttenfest. Und dann sehen wir uns bald wieder zum Laubhüttenfest, einem Tag der Freude. Heute war es mehr ein Tag der Trauer, in dem man sich dessen besinnt, was man ist, was man immer noch ist, was man überwinden muss. Dann bis in ein paar Tagen.